Einen wunderschönen guten Abend. Servus, jetzt ist Sani. Herzlich willkommen heute am 23. Mai 2023 zur 805. Folge Verbinde die Punkte. Entspannte Verschiebung, mein heutiger Titel. Und ja, ich hätte es schon fast verschoben. Ist schon der zweite Anlauf. Ja, heute. Ab und zu, ja, fallen die Dinge ein bisschen schwerer. Und ja, wie bereits angekündigt, werde ich die nächste Woche, also bis übers Wochenende, ein kleines Päuschen einlegen. Ist mal wieder an der Zeit, ja, durchschnaufen, die Batterien wieder ein bisschen aufladen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, die Welt geht nicht ohne mich unter. Wie gesagt, des Öfteren macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche und ja, gehen wir es an. Ihr kennt die Themen. Das Übliche, Schritt für Schritt gehen wir da auf die große, große Apokalypse zu. Die Offenlegung, die Offenbarung. Ja, biblisch wird und das kündigt sich an vielen, vielen Stellen an. Man weiß gar nicht, wo man hinblicken soll. Und ja, starten wir. Ganz einfach. Großes Thema die letzten Wochen und Monate. Die Weltwirtschaft beginnt sich zu verschieben. Die Machtzentren sind Kraftzentren, werden sie ja auch genannt. Hier die Hegemonie des Westens geht krachend vorüber. Findet ihre letzten Tage, eventuell auch die letzten Stunden, wenn wir da vor allem auf den Schuldenstreit in den USA blicken. Aber auch wenn es um den US-Dollar an sich geht, können wir beobachten, wie es da mehr und mehr in eine neue Richtung geht. Und ja, die Welt sucht eine neue Leitwährung. Ich habe mich da des Öfteren ja, geäußert, was da mein Tipp ist. Wir werden sehen. Wir blicken hier auf einen Artikel von RT. Die De-Dollarisierung läuft auf Hochtouren, heißt es hier, unter Hegemon. Amerika blutet von innen aus. Auch das kann man wirklich, wirklich betrachten, wenn wir uns da die innenpolitischen Themen in den Vereinigten Staaten in diesen Tagen anschauen. Ja, hier wird es angedeutet, die multipolare Welt. Und ja, das Ganze ist ein Märchen, wie es hier bei Apolut heißt. Man, so die These hier, versucht über diesen Shift hin zu einer schönen neuen Welt, ja, die CBDCs weltweit einzuführen. Wie gesagt, wir werden sehen, ob wir da ja in die nächste Dystopie schlittern oder ob es vielleicht am Horizont schon etwas gibt, was eben nicht von einer ja, zentralen Entität gesteuert werden kann. Auch da habe ich mir das öfter schon geäußert. Wie gesagt, wir sehen beide Ansätze. Wir sehen ja diese dystopischen Vorstellungen eines Great Resets. Auf der anderen Seite können wir auch betrachten, wie mehr und mehr Menschen damit beginnen, ihre Freiheit wieder selbst zu suchen und ja Schritt für Schritt auch zu erlangen. Und ja, das macht es in diesen Tagen meines Erachtens sehr, sehr spannend, wie dieses ganze Spiel denn ausgehen mag. Eventuell, ja, erleben wir tatsächlich eine Zweiteilung der Welten. Ja, alles ist möglich in einer verrückten Zeit wie dieser. Nun gut, lasst sich da nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. Wie gesagt, für das Individuum stehen meines Erachtens sehr, sehr viele Möglichkeiten offen. Ja, was uns kollektivistisch präsentiert werden wird, werden wir sehen. Nun gut, ja, die CBDCs. Wir blicken nach Afrika. Dort wurde ja in Nigeria bereits ein gewisser Testlauf gestartet, also CBDC, Central Bank Digital Currency, zentrale oder Zentralbank Währungen digitaler Natur. Ja, und wir sehen hier, dass in Afrika bzw. in Nigeria die Menschen eben nicht das gemacht haben, was man eigentlich von ihnen erwartet hat, nämlich diese CBDCs dankend angenommen. Nein, man möchte es nicht. Und gerade in Afrika gibt es ja, was den Bitcoin betrifft, eine ja, sehr, sehr rasch voranschreitende Adoption, auch wenn man das im Westen ja, nicht so unbedingt mitbekommen möchte. Ja, das Lieblings- oder der Lieblings-Shitcoin, darf man jetzt offiziell sagen, der alternativen Szene Ripple. hat nun bekannt gemacht, dass man eine neue CBDC-Plattform eröffnen möchte, um ja diese den Regierungen nutzbar zu machen. Ja, geht mit Sicherheit in eine ganz, ganz gute Richtung, sind wir uns alle ganz sicher. Ja, und wo wir gerade sicher sind, der Bitcoin wird sicherer, heißt es hier tatsächlich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ja, Grund dafür ist, dass die Europäische Union endlich, mag man sagen, nun neue Regeln für Kryptoanlagen beschlossen hat. Ja, endlich, wird es hier nochmal klargestellt. Hier macht sich euch hier die eigenen Gedanken, auch hier zum Beispiel Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum und alles, was da abwärts nachkommt. Große Frage natürlich auch hier, sicherer für wen und wo wir gerade beim Bitcoin sind. Ja, der Bitcoin-Pizza-Tag wird zum 13. Jahr mal gejährt. Hier gab es eine Transaktion am 22. Mai 2010, hat ein gewisser Laszlo Hanicsek, ein Programmierer und früher ein Bitcoin-Fan, eine Pizza für 10.000 Bitcoin gekauft. Maxi, ein Spaßvogel mehr oder weniger, beziehungsweise jemand, der die Wertsteigerung des Bitcoin in Fiat gerechnet aufzeigen wollte, hat nun, also 2023, am 22. Mai, 10.000 Pizzas für einen Bitcoin spendiert. Ja, so ändern sich die Zeiten. Nun gut, das nur am Rande. Wir blicken auf die guten alten Zentralbanken. Ein Einzelfall natürlich, das, was mit der libanesischen Zentralbank passiert, droht nirgendwo sonst auch eine gewisse kriminelle Energie, die da der libanesische Zentralbankchef an den Tag gelegt hat, kann man sonst in keiner anderen Zentralbank finden, da bin ich mir ganz sicher. Und nun fahndet Interpol nach dem guten Mann eine mutmaßliche Veruntreuung. Ja, hier der Vorwurf. Ja, auch das nur eine kleine Fußnote. Nun gut, wir blicken auf die große Politik und da beginnen wir mit Donald Trump, der mal wieder angekündigt hat oder versprochen hat, dass er der einzige Präsidentschaftskandidat ist, der den Dritten Weltkrieg verhindern kann. Böse Zungen behaupten ja weiterhin standhaft, dass sie ja weiterhin und das schon seit einiger Zeit im Dritten Weltkrieg befindlich sind. Und ja, war es nicht Trump, der gesagt hat, der Zweite Weltkrieg und so weiter. Ja, er wird den Frieden bringen. Ich bringe euch Frieden. wir werden sehen, ob es noch bis 2024 dauern wird oder ob die Show da in den Vereinigten Staaten schon vorzeitig abgebrochen werden darf. Zeit wär's, mag der ein oder andere sagen. So, Zeitenwende auch in Japan. Zeitenwende bei den globalen Beziehungen wird hier gefragt. Und ja, die japanische Zeitenwende wird ebenfalls angesprochen. Die Deutschen sind ja da schon ein gutes Jahr voraus. Und ja, der G7-Gipfel in Hiroshima hat einiges gezeigt. Man spricht sogar von gewissen Kapitulationsbemühungen, auch wenn es natürlich im Mainstream so nicht ankommt. Ja, wie lange wird diese Show noch präsentiert werden? Ja, China verärgert über die G7-Beschlüsse, da versucht man weiter eine gewisse Eskalation zu erreichen. Und ja, wunderbare Aussage hier. Lonely Hearts Club, der G7-Gipfel wird zur Party für ungeliebte Regierungschefs. Ja, wenn wir uns die Persönchen hier so angucken, können wir über die allermeisten sagen, dass daheim innenpolitisch sehr düster ausschaut, angefangen bei Scholz, natürlich Joe Biden, Zelensky hat auch seine Probleme, Macron, Castro und so weiter, Sunak in Großbritannien und über die gute Ursula müssen wir da, glaube ich, gar nicht reden. Ja, ein großer Abgesang, der da auf der Bühne stattgefunden hat und wo wir gerade in Hiroshima sind, Zelensky vergleicht die Zerstörung, die man in Bachmut gesehen hat, mit Hiroshima im Jahr 1945. Auf Bachmut werden wir noch kommen und diese Zerstörungen, die wir da immer wieder sehen, durch die Geschichte, habe ich auch schon das ein oder andere Mal ganz, ganz, ganz vorsichtig hinterfragt. Nun gut, auch Lula war bei der G7 das eine der Entwicklungen. Wir haben gesehen, dass nicht nur die Brasilianer, sondern auch andere Nationen zum G7-Gipfel geladen waren und können hier diesen schon angesprochenen Shift diesen Übergang zu einer multipolaren Welt auch schon erahnen. Ja, was zu Lula zu sagen ist, ich denke, große, große Parallelen natürlich zu Joe Biden in den Vereinigten Staaten. Auch das, was dann nach der Wahl kam, hat man sich wohl ja nicht so vorgestellt. Gerade die Aussagen zu Ukraine, zu Russland, haben da den ein oder anderen überrascht. Und hier heißt es dann, Lula soll genervt von Zelenskys Überraschungsbesuch gewesen sein. Tja, jeder spielt seine Rolle. So, wir blicken nach Deutschland, wo der Verfassungsschutz in persona Haldenwangs vor China und Russland warnt. Man warnt vor russischen Sabotageakten und natürlich Propaganda. Ja, die gute alte russische Propaganda. Und ja, das führt unter anderem natürlich auch dazu, dass eine große Mehrheit nun die Demokratie bedroht sieht. Nur 78,9% der Befragten sehen die Demokratie in Deutschland ja zunehmend unter Druck. Schuld natürlich neben der russischen Propaganda natürlich noch ja der rechte Rand. Auch das ist uns weiterhin äußerst, äußerst klar. Hier ist es nochmal, 79% der Bürger sehen Demokratie zunehmend gefährdet. Ja, die gute alte Demokratie. Wir kommen zu den lupenreinen Demokraten, Wladimir Putin und Recep Erdogan. Erdogan lobt nicht oder singt ein Loblied, besser gesagt, auf die spezielle Beziehung, die er mit Wladimir Putin teilt. Auch das natürlich ein weiteres Zeichen, dass der Russland in diesen Tagen keinesfalls isoliert dasteht. Und ja, eventuell auch ein Grund dafür, wieso Erdogan im Westen nicht mehr ganz so beliebt ist. Ja, das Ganze dürfte sich allerdings noch ein bisschen halten, denn ja, Erdogan erhält mehr und mehr Unterstützung für seine Stichwahl jetzt ist es schon diesen Sonntag schon. Ja, der Ultranationalist Ogan ruft zur Wahl von Erdogan auf. Also, ja, dürfte wohl eine weitere Legislaturperiode geben. Und ich denke, das ist für das, was da passiert, auch was mit der NATO passiert, eventuell wird die Türkei ja auch bei den BRIC-Staaten einen Antrag stellen. Durchaus wichtig. So, wir bleiben bei, kommen zu gewissen territorialen Fragen. Auch da gibt es über die Türkei gewisse Gerüchte schon seit längerem. Wir blicken allerdings hier auf Polen und die Ukraine, wo man sich natürlich die große, große Frage stellen darf, was denn von der Ukraine am Ende des Tages übrig bleiben wird. Und hier ist es nun von dem Chef der russischen Duma. Polen muss die Territorien, die man nach dem Zweiten Weltkrieg annektiert hat oder sich angeeignet hat, zurückgeben und ja, Russland Reparationen zahlen. Ja, wie gesagt, da können wir auch seit Beginn des Ukraine-Krieges spekulieren, wie denn ein Europa, eine Welt der Zukunft aussieht. Und ja, viele, viele sprechen da davon, dass man sich ganz einfach auf das gute alte Völkerrecht beziehen kann, wenn man das heute noch so frei sagen darf. Aber ich denke, das Völkerrecht, gibt es nichts gegen einzuwenden. Nun gut, ohne mich da zu sehr in gewisse Fragen zu vertiefen. Ihr wisst, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber dennoch bekommt man ja das ein oder andere mit. Und noch ein Blick nach Kaliningrad, wie es nun wohl bald nicht mehr heißt. Nördliches Ostpreußen, Kaliningrad wird wieder Königsberg. Eventuell, das ein gewagter Blick in die Zukunft. Ich sag's mal so. So, dann haben wir hier wieder dieses ikonische Foto von der Einnahme von Bachmut. Interessanterweise war es ja eventuell nicht einmal die russische Armee per se, sondern die Wagner-Gruppe, die hier der NATO durchaus Paroli geboten hat. Eine Privatarmee. Ja. Und hier heißt es nun, dass das russische Verteidigungsministerium ganz offiziell den Sieg im Kampf um Bachmut oder wie die Russen es nennen, Artyomovsk nun bekannt gegeben haben. Auch wenn das der ein oder andere im Westen, Zelensky eingeschlossen, noch nicht so ganz wahrhaben kann. Der ist ja da ein bisschen zurückgerudert. Und man hat es nun tatsächlich geschafft. Ja, diese Einnahme von Bachmut als eine russische Niederlage auszulegen, aber das war eigentlich im Vorhinein schon klar. Ja, bis zum Schluss. So, wunderbar, mit Bachmut fällt die Festung der Moral, wie sie heißt. Monatelang wurde erbittert um die ostukrainische Stadt gekämpft. Die Zahl der Opfer auf beiden Seiten ist immens, aber für die Ukraine könnte das selbst das noch von Wert sein. Auch hier versucht man natürlich, ja, noch die Kurve irgendwie zu kriegen, wo wir gerade bei der ukrainischen Moral sind. Abschaum heißt es hier. Die Ukraine gibt zu, hinter Morden an russischen Propagandisten zu stecken. Ja, auch hier finden wir natürlich lupenreine Demokraten. So, zurück nach Bachmut. Erschütternde Bilanz nach der Schlacht um Bachmut. Höhere Verluste als bei Waterloo. Ja, bei Waterloo im Jahr 1815, durchaus interessante Zeit gewesen, wurden 47.000 Toten, Verwundete gezählt. Nun dürfte man hier auf beiden Seiten 50.000 Mann verloren haben. Ja, und nach dieser Einnahme von Bachmut hat die Wagner-Gruppe nun offiziell den Abzug aus Bachmut angekündigt. Das Ganze soll am 1. Juni stattfinden. Da sind wir gespannt. Ja, hier ist es dann noch, Putins Wagner-Gruppe konnte die Ukraine täuschen. Die Verschleierung, die Täuschung, die wir da gesehen haben, auch in den letzten Wochen, die ja, Querelen rund um ja, die Versorgung durch das russische Verteidigungsministerium, hat wohl eher was mit der Kunst des Krieges zu tun, als dass hier tatsächlich die Wahrheit gesprochen wurde. Und ja, wie gesagt, wir sehen hier eine ja, mehr oder weniger Privatarmee, die erfolgreich agiert hat. Ja, die Angriffe gehen an anderer Stelle weiter und wir können beobachten, wie auch Russland scheinbar Opfer von ja, Aggression, wie darf man das so sagen, Drohnenschläge und Kämpfe in der ja, Grenzregion, allerdings in Russland. Wir sehen immer wieder gewisse Sabotageakte. Wir sehen, dass die Russen hier Zivilisten aus ja, der Grenzregion oder gewissen Teilen der Grenzregion zur Ukraine evakuiert haben. Und ja, hier heißt es dann, Gefechte in Belgorod, russische Freiheitskämpfer greifen offenbar Putins Armee an. Was sehen wir hier? Die nächste Geschichte, die uns präsentiert wird. Berichten zufolge soll der Anti-Putin-Verband Legion Freiheit für Russland eine Mission zur Schaffung eines Sicherheitsstreifens zum Schutz der Ukraine gestartet haben. Ja. Muss ich, glaube ich, nicht allzu viel dazu sagen. Wir werden sehen, ob dieser Angriff ja, länger als ja, eine Medienmeldung dauern wird. Russenkämpfer attackieren Kreml-Armee, heißt es hier bei der Bild. Putin startet Antiterroroperation in Russland. Ja, mehr und mehr sollen suggeriert werden, dass Putin nicht mehr der starke Mann ist, der vermeintlich mal war. Ich denke, auch hier darf sich jeder selbst ein Bild machen, wie gefestigt Putin in Russland wirklich ist. Ja, und dann immer wieder Aussagen wie diese hier. Experte sagte den Krieg voraus, jetzt ist er sicher. Russen wissen, dass sie verloren haben, und zwar trotz Eroberung von Bachmut. Ja, was soll man sagen? Wie gesagt, die Medien werden bis zum Schluss agieren. Und ja, dass das Ganze noch ein bisschen dauert, hat sich Joe Biden mal wieder überlegt. Er könnte doch ein neues Paket militärischer Natur für die Ukraine schnüren. In diesem Fall sind es ja, nur 375 Millionen US-Dollar, die da ja, in Waffenform und als Munition an die Ukraine gesandt werden. Was allerdings auch nun noch ein weiterer Eskalationsschritt ist, ist natürlich, dass nicht nur Amerikaner, sondern auch andere westliche Nationen Kampfjets in Form von F-16, amerikanischen F-16 Jets nach oder in die Ukraine schicken. Ein wichtiges Signal an Russland über die Demilitarisierung der NATO, habe ich des Öfteren gesprochen. Ja, und wo wir bei der NATO sind, NATO-Großmanöver über Deutschland, Flugverkehr wegen Kampfjets massiv gestört. Ja, der ein oder andere fragt sich in diesen Tagen tatsächlich schon, was hier eigentlich los ist. Ja, wir bleiben in der Luft. Bisschen Themenwechsel. Ätna ausgebrochen. Flugstopp wegen Aschewolke. Ja, auf Sizilien ist nun der größte, der höchste aktive Vulkan in Europa. Noch nicht ganz ausgebrochen, aber ja, die Aschewolke sieht man schon Kilometer weit. Und ja, die seismische Aktivität, die vulkanische Aktivität, nicht nur im Mittelmeer zu sehen, sondern ja auch in Mexiko oder Popocatépetl ausgebrochen ist oder kurz davor ist, ähnlich wie der indonesische Merapi-Vulkan, der ja tatsächlich nun ausgebrochen ist und ja eine Lawine an Lava ausgespuckt hat. Die Erde ist selbst natürlich auch in diesen Tagen nicht ganz untätig. So, und ja, zurück zu dem Flugverkehr. In dieser Meldung geht es um Zivilen. Eine Forderung, spitzen dem mal wieder von Robert Habeck. Weniger CO2 statt mehr Fernreisen. Habeck irritiert deutsche Urlaubsanbieter. Den Reiseveranstaltern drohen durch die geplante nationale Tourismusstrategie. Oh, das hört sich aber schon. Ja, erhebliche Auflagen. Die Verwirrung innerhalb der Branche ist erheblich, vor allem, weil ja, so manche der Meinung ist, dass Habeck hier mal wieder Wasser predigt und selbst ja den Wein trinkt. Entspannung am Mittelmeer heißt es hier, Habecks Auszeit im Lalaland. Ja, auch hier könnte man sagen, aus dem Lalaland kommt er ja, aber egal. Ja, hier eine Meldung aus dem Februar, glaube ich, als ja. Auch ein deutscher Wirtschaftsminister sich mal entspannen musste. So, zurück in die Ukraine und ja, gewisse Stimmen erneut von ja, amerikanischen Journalismuslegenden. Sima Hirsch, etwas anderes läuft da oder kocht da, something else is cooking. Also irgendwas läuft da in der Ukraine. Auch das, ja, etwas, was wir ja seit mehreren Monaten eigentlich betrachten können. Irgendwie zieht sich das Ganze ganz schön in die Länge. Und ja, Sim Hirsch war ja derjenige, der die Sprengung der Nord Stream hier, ja, Joe Biden nahegelegt hat, ich sag's mal so. Und nun bekommen wir hier eine Meldung von der Times. Die Ukraine hat die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt. Das Ganze kommt nun, und dieser Glaube kommt aus Deutschland, wie sie heißt. Die Sabotage im letzten September ist zwar ganz klar natürlich mit Russland in Verbindung zu setzen, aber Berlin hat nun gesagt, dass man frische Hinweise untersucht, die eben in die Ukraine führen. Und hier heißt es, neue brisante Ermittlungen zu Nord Stream 2, Spuren in die Ukraine, ja, und viele offene Fragen. Ja, natürlich waren es die Amerikaner nicht. Die Russen lassen sich's auch nicht andrehen. Also muss man einen Schuldigen finden. Und ja, da ist man sich wohl dann ganz, ganz schnell einig geworden, wie man das Ganze in die Schuhe schieben kann. Ja, übliches Spiel. So, und wo wir gerade bei der Nord Stream sind, es hat sich ein weiterer Nord Stream Whistleblower gemeldet. Das Ganze geteilt auf Twitter von Kim.com. Ja, ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut. Wir schauen es uns schnell durch. Er hat ja gewisse Aufzeichnungen, die eventuell auch in eine gewisse Richtung gehen. Ja, hier geht es mal wieder darum, dass die USA es wohl waren, die die Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt haben. Ja, hier. Also nach Meinung von Kim.com gibt es keine Frage, dass Joe Biden hier eben diesen Akt des Terrorismus angeordnet hat. Wie gesagt, die ganze Welt weiß es von Anfang an. So, wir sind immer noch in der Ukraine. Verfall der Sicherheitskultur heißt es hier. Beschuss eines Atomkraftwerks, Angriffe auf das Stromnetz, Bedrohung von AKW-Mitarbeitern. Wie sicher ist die Atomkraft in der Ukraine noch und welche Folgen hätte ein Unfall? Ja, da gibt es ja keinen Fall, der mir jetzt da einfällt, der die atomare Sicherheit in der Ukraine irgendwie in Frage stellen könnte. Ja, nee, fällt mir wirklich nichts ein. Und ja, wo wir gerade bei atomarer Bedrohung sind, da blicken wir noch kurz auf das Atomkraftwerk Saporischschja, das nun wieder ans Stromnetz angesteckt wurde. Viel wichtiger für viele ist in diesen Tagen natürlich die Frage, was mit dieser ja, nuklearen Wolke ist, die da oder radioaktive Wolke ist, die da aus der Ukraine vermeintlich gerade über Polen und Richtung Deutschland zieht. Ja, man hat bis jetzt nichts Großes gehört. Während Tschernobyl, nach Tschernobyl, war ja da die Aufregung groß. Momentan hält sie das tatsächlich in Grenzen. Das haben wir schon in der letzten Sendung gehabt, diese Sendung. Wie gesagt, große Frage weiterhin, was da tatsächlich ja, gespielt wird, rund um das Thema Nukular. Ja, gute, schöne, wunderschöne Nachrichten aus der Ukraine, beziehungsweise von der Bild-Zeitung Journalist des Jahres, Auszeichnung für Bildreporter Paul Ronzheimer. Ja, wunderbar. Er hat ja, wie kein anderer, dokumentiert, was in der Ukraine passiert. Das von Tag 1 natürlich objektiv, wie wir es von der Bild-Zeitung gewohnt sind. Natürlich, ja, in unsere Wohnzimmer gebracht. Und ja, er für mich einer derjenigen, der sich vor allem gegen die russische Propaganda aufgelehnt hat und ja, dank dem hier in Deutschland eine objektive Berichterstattung über die Ukraine möglich war. Was wären wir ohne solche Journalisten? Ja, der ein oder andere hat da eine klare Meinung dazu. So, ja, was wären wir ohne unsere geliebte Regierung und ja, diesen wunderbaren ehemaligen Schauspieler Zelensky. 14.000 Euro pro Haushalt. Die Kosten der deutschen Kriegspolitik sind gigantisch. Ja, in harten Zeiten muss man einfach zusammenstehen und ja, darf sich nicht über ja, das ein oder andere Opfer finanzieller Natur aufregen, denn es geht ja schließlich weiterhin ausschließlich um die Erhaltung und die Verteidigung der Freiheit. In diesem Fall ja nicht um Hindukusch, sondern dann eben im Donbass. Ja, was soll eine solche Meldung, liebe Welt? Christina Schröder, ja, tatsächlich mal eine Politikerin, die sich, wie soll ich sagen, angenehm positiv entwickelt hat, wenn man das mal so ganz frei sagen darf. Zumindest ja, von dem, was man sieht. Und ja, es ist auch in diesen Tagen nicht allzu schwer, wenn man ehrlich ist. Nun gut, soll keine Rolle spielen. Hier heißt es, zur Endzeitstimmung, die da überall momentan herrscht, kriege ich überhaupt nichts von mit, hört endlich auf, bewusst Panik zu schüren. Das ist natürlich ein kruder Vorwurf. Im Kampf gegen die Atomkraft und zuletzt in der Pandemie wurde den Menschen gezielt Angst gemacht, um politische Ziele durchzusetzen. Schwere Vorwürfe. So ist es auch jetzt wieder, wenn es um drastische Maßnahmen zum Klimaschutz geht. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Wir merken, ja, die Menschen sind ganz, ganz, ganz langsam ein bisschen aufmerksamer geworden und das wird natürlich auch im Mainstream entsprechend orchestriert. So, wo wir beim Panikmachen sind, kommen wir zurück zu Robert Habeck. Seine nächste Baustelle heißt es hier, günstiger Industriestrom. Für energieintensive Unternehmen soll der Strompreis mit staatlicher Hilfe gedeckelt werden. Klingt es nicht ein bisschen nach Sozialismus? Nun gut, nun hat Habeck mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Pläne beraten. Klar ist, einfach wird das nicht. Ja, hat ja auch niemand behauptet, dass es einfach wird, aber ja, er wird es schon schaffen. Obwohl es sieht in Umfragen nicht mehr allzu gut aus. Jeder zweite Deutsche will Habecks Rücktritt. Wenn man davon ausgeht, dass ja nicht jeder zweite Deutsche Habeck gewählt hat, dann ist es ja eigentlich ein Fortschritt mal wieder. Ich denke, das kann man durchaus als eine positive Meldung für Habeck und die Grünen auslegen. Ja, ihr merkt, der Irrsinn galoppiert in diesen Tagen. Wir bleiben bei Umfragen. Nur jeder vierte hält Scholz für führungsstark. Auch das sind 25%. Haben die SPD, die kamen, glaube ich, sogar auf 25%, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, egal. So, dann immer noch der Fall Greichen. Habeck kritisiert Hetze und falsche Informationen im Netz. Diese Meldung habe ich in der letzten Sendung irgendwie vergessen oder ist mir durchgerutscht. Muss ich natürlich noch darauf eingehen. Rechtsextremen pro-russische Accounts haben den Fall des geschassten Staatssekretärs Patrick Greichen genutzt, um Falschinformationen im Internet zu verbreiten. Das kritisiert Wirtschaftsminister Habeck ja von den Grünen. Dafür sprechen natürlich auch Datenanalysen. Ja, muss ich nicht viel sagen. Natürlich sind die anderen schuld, wer auch sonst. Das, ja, eine Eigenschaft, die wir mehr und mehr natürlich auch in gewissen Kreisen feststellen können. Ja, ich interessiere mich ehrlich gesagt überhaupt nicht dafür, diese ganze Vetternwirtschaft, die da immer mehr und mehr aufkommt. Drum bin ich in diesem Thema eigentlich überhaupt nicht tief drin. Ja, den Deutschen wird's aufs Tablett geknallt und ja, man fragt sich, wie lange das noch gehalten werden kann. Eigentlich müsste da eine ganze Regierung zurücktreten, was da momentan los ist, aber ich habe den leisen Verdacht, dass man sie nicht so einfach lässt. Habeck hat ja selbst in diesem legendären Interview bei der ARD von ja, seinem eigenen Untergang gesprochen. Damals, ja, also. Keine Milch im Kühlschrank hat, ohne Scheiß. So, Habeck Vertrauter machte Investorkumpel zum Berater. Alles, ja, keine großen Überraschungen. Ein gewisser Philipp Nimmermann soll Greichen Nachfolger werden. Ja, durchweg sympathisch, sieht man gleich. Und ja, hier heißt es nicht mal bei den Grünen, sondern in diesem Fall ja, bei Nancy Faeser. Affäre um Ex-BSI-Chef Schönbohm. Anwalt erhebt schwere Vorwürfe gegen Innenministerin Faeser. Nein, nicht auch noch unsere gute, gute Innenministerin. Hat man da schon wieder ja, etwas gemauschelt? Kann nicht sein. So, ja, zurück zu den Grünen und ja, dieser wunderbaren Politik, die uns da präsentiert wird. Allerdings, ja, gerät diese Politik mehr und mehr in die Kritik, die Ampel hat sich verheddert. Renommierter Klimaforscher empfiehlt Ampel, das Heizgesetz einzumotten. Ja, mal sehen, ob ja, man zurückrudert. Ich gehe davon aus, dass man ja, weiter Vollgas gibt. Hier heißt es: Einbruch bei Anträgen, das jähe Ende des Wärmepumpenbooms. Ja, ich habe mich zufälligerweise mit dem Heizungsbauer unterhalten, der übrigens hochzufrieden mit unserer Regierung ist, da er ja verständlicherweise da momentan sehr, sehr viele Aufträge bekommt, aber witzigerweise geht es nicht um Wärmepumpen, sondern eben um Gas- und Ölheizungen jetzt noch ganz, ganz schnell, bevor es nicht mehr möglich ist. Und ja, auch über eine Wärmepumpe an sich, wenn wir uns ein bisschen unterhalten, läuft mit Propan. Und ja, witzigerweise gar nicht so wenig. Er hat davon rund 20 Kilo Propan gesprochen, die da in so einer durchschnittlichen Wärmepumpe drin ist. Wie gesagt, ich bin kein Experte, er schon. Und ja, da wird es, wenn das Ganze so wirklich durchgezogen wird, ja, des Öfteren mal einen kleineren Knalleffekt ergeben. Davon kann man ausgehen. Aber ja, auch das mit Sicherheit von Anfang an im Plan mit inbegriffen. So. Hier heißt es, das Heizungsgesetz ist überflüssig. Die CDU setzt auf Emissionshandel. Ja, eventuell haben sie sich da schon entsprechend positioniert. Und ja, immer mehr Kritik auch im Mainstream generell gegen gewisse ja, Vorgehensweisen zum Schutze des guten alten Klimas. Alarmierende Studie: Klimaerwärmung durch Windräder. Ja, ein Schelm, wer hier Böses denkt. Ja. Ja, ich muss mich da ein bisschen zusammenreißen. Na gut. Energie der Zukunft heißt es hier. Die Warenkosten der Windkraft sind viel höher als behauptet. Auch das ist relativ logisch. Wie gesagt, es geht die ganze Zeit in einer Tour voran. Und auf der anderen Seite, während dieses ganze Klimakonzept völlig in sich selbst kollabiert, ja, kleben sich immer noch die jungen Leute auf die Straße. Und ja, nun plant man eine ominöse Kampagne gegen Superreiche. Es wurde nun ein internes Papier enthüllt. Ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass es da doch den einen oder anderen gibt, der ja, schreiben und lesen kann. So, was strafbar ist, was nicht. Darf man einen Klimakleber mit Wasser überschütten? Natürlich nicht. Außer man ist gleichzeitig, also der Klimakleber ist gleichzeitig ein Corona-Leugner. Aber ich denke, da geht es wohl gegen null in der Prozentzahl. Denn ja, bei Corona-Leugnern war das alles damals kein Problem. Wassermarsch hieß es da noch. Nein, die Corona-Leugner haben den Staat nicht ins Wanken gebracht. Aber sie sind mit ihrem Ziel wieder ein Stück näher gekommen. Es wird höchste Zeit, sie zu demotivieren, habe ich schon mal ja, gezeigt. Ja, diese wunderbare Meldung. Wassermarsch. Ja. Damals schon das beste Deutschland aller Zeiten. So, zurück in die Gegenwart. Unsere liebe Freundin Emilia Fester hat mal wieder bewiesen, ja, wie kompetent sie doch ist und dass sie wirklich verdient im Bundestag sitzt. Viel Meinung, wenig Wissen heißt hier Emilia Fester und die Bismarck-Affäre. Ja, in einer Funkproduktion äußern sich mehrere Mitglieder des Deutschen Bundestags zu Fragen der deutschen Geschichte. Ja, Freilich-Redakteur Mike Gutzing bewertet die Geschichtskultur unserer Volksvertreter und stellt die Frage, warum werden wir von Schwachköpfen regiert? Ja, es gehören halt immer auch zwei dazu. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, was jetzt passiert. Ja, Emilia Feste wurde die Frage gestellt, wer 1871 Kanzler geworden ist, und sie hat es ein bisschen rumgedruckst und ist dann über den Umweg des Herings auf Bismarck gekommen und war dann noch ganz überrascht, ja, dass dieser Bismarck mal Kanzler war. Ja, auch das Gründungsdatum, das Gründungsjahr, besser gesagt, der Bundesrepublik, fiel ja nicht ein. Ich bin da relativ frei, wer sowas nicht weiß, alles kein Problem, aber ja, ich denke, man sollte eine gewisse politische Grundbildung, gerade was die Geschichte, gerade in Deutschland angeht, haben, wenn man im Bundestag sitzt. Das natürlich nur bis zu einer gewissen Ebene. Auch hier, ja, kann man durchaus anders denken. Ja, es ist schon spät, argumentieren. So, ja, der Drops ist gelutscht. Berlin will Wahlalter schnell auf 16 Jahre senken. Hat nichts mit den vorhergehenden Meldungen zu tun, natürlich. Ja, könnte eventuell sein, dass man ja nach 30 wahrscheinlich nicht mehr die Grünen wählt oder ja, wenn man selbst mal in Verantwortlichkeit, in welcher Form auch immer, gestanden ist. Hey, das sieht jemand aus wie Mario Basler. Ist er natürlich nicht. Entschuldigung. Berliner Verwaltung verzichtet künftig auf Gendersprache, heißt es hier. Da wäre natürlich Mario Basler genau der Richtige. Aber nein, es handelt sich hier um Kai Wegner, den regierenden Bürgermeister von Berlin. Er setzt nun auf einen verständlichen Sprachgebrauch in der Verwaltung. Ja, und möchte künftig auf Gendersprache verzichten. Ja, die große Frage ist natürlich verständlich. Für wen? Aber da will ich jetzt niemanden zu nahe treten. So, zurück oder hin zur Corona-Aufarbeitung und gewissen ideologischen Feldern, wie die Linken lernten, Gehorsam und Überwachung zu leben. Ja, ich habe da immer gewisse Dinge auf der Zunge. Ihr wisst, ein bisschen schwierig teilweise. Ja, links ist ja sozialistisch und ihr wisst, dass ja, man vor sozialistisch auch noch gewisse ja, andere Adjektive davor setzen kann. Und ja, dann ist es auch überhaupt kein Wunder, dass hier Gehorsam und Überwachung einer gewissen Klientel durchaus schmeckt. Für diejenigen, die das Ganze jetzt verstanden haben. Und ja, wir bleiben bei Corona. Kampf um Entschädigung. Was ist da los beim Spiegel? Die Impfung gegen Covid-19 hat diese Menschen mutmaßlich krank gemacht. Sind es nicht weiterhin Verschwörungstheorien? Hier heißt es, sie ließen sich gegen Covid-19 impfen und wurden danach krank. Jetzt fordert die mutmaßlichen Impfopfer Entschädigung vom Staat und von den Pharmakonzernen. Ja, wie stehen ihre Chancen? Ja, wie stehen die Chancen, dass der Spiegel irgendwann seine eigene Geschichte während der Corona-Pandemie entsprechend aufarbeitet? Oder tut sie das mit einem solchen Artikel? Etwas schon. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Die Wahrheit kommt ans Licht und ja, das mehr und mehr. Nichtsdestotrotz, ja, natürlich befinden wir uns weiterhin in einer sehr, sehr kritischen Lage, denn ja, mal wieder eine neue Variante. Die schnellste des XBB-Clans. Nein, es geht nicht um Migration, es geht um Corona. Neue Corona-Variante auf dem Vormarsch. Was wir über Akrux wissen. Akrux, also ein Kreuz sozusagen. Aber das ist nur ja, spontane Wortklauberei. Wir blicken nach China, wo ein frühes chinesisches Patent oder Impfpatent gewisse Fragen ja, zum Covid-Lab-Leak nun aufwirft bzw. beantwortet. Ja, was wussten die Chinesen wann? Und ja, ich gehe davon aus, dass die Chinesen da nicht allein waren. Wie gesagt, der Besuch damals in Wuhan, ja, Metabiota und so weiter und so fort. Auch das immer wieder. Wir haben uns immer wieder angeschaut. So, Unser lieber Freund von der WHO, Tedros, WHO startet Frühwarnsystem für Krankheitserreger, Lehren aus der Corona-Pandemie, ja, für viele ja, dieser Pandemievertrag, der da von ja, zahlreichen Regierungen unterschrieben worden ist, das neue Schreckgespenst, ja, auch hier sehe ich mehr eine Vorführung als alles andere. Wir bleiben bei der WHO, ja, tragische Meldung natürlich hier, aber ja, nicht völlig überraschend in meinen Augen. Die WHO warnt vor einem unüblichen Anstieg in ernsthaften Herzmuskelentzündungen, Myokarditis bei Babys. Tja, mit was könnte das zusammenhängen? Und ja, nichtsdestotrotz ja, dürfen wir uns schon mal auf die nächste Krankheit vorbereiten, die, ja, haltet euch fest, noch mal viel tödlicher sein wird als Covid, ebenfalls eine Warnung, ja, von Tedros, ganz frisch heute Abend noch rausgekommen. Ja, welche Überraschung, eine weitere Pandemie, ich bin gespannt. Irgendwas werden sie sich ja noch einfallen lassen müssen. So, nochmal zurück zu Greichen, erst Zero Covid, jetzt Öko Radikalinski, ihren Corona-Tweets von Patrick Greichen, ja, das hier alles ideologisch über oder unter einen Kamm geschert werden darf, haben wir schon feststellen dürfen. Wer hat es heute gesagt? Was mit Gerz? Also er hat über das Weiße Haus gesprochen und die Schuldenobergrenze gesagt. Es wirkt, als wenn hier 20- bis 30-jährige Marxisten das Sagen hätten. Hat natürlich nichts mit der Situation in Deutschland zu tun. Nun gut, ja, zurück im Besten der schnellen Zeiten. Grüne nicht willkommen, Empörung über Zettel in Schaufenster am Tegernsee. Ja, die Betreiberin äußert sich, Sympathisanten und Wähler der Grünen Partei möchten wir in unserem Geschäft nicht bedienen. Wie oft haben wir ja, solche Ansagen an AfD-Wähler zum Beispiel gesehen, an Nazis generell oder ja auch an Corona-Leugner, auch die wollte man nicht bedienen. Damals war das noch ja ein Zeigen einer klaren Kante, das Zeigen der richtigen Haltung. Wenn es natürlich gegen die Grünen geht, dann geht sowas gar nicht und dann ist es ja fast schon ein bisschen demokratiefeindlich. Ja, auch hier darf sich jeder selbst die Gedanken machen und ja, sehr, sehr klar sieht man momentan an dieser Meldung im Gegensatz zu der nächsten, wie hier ja, gewisse Dinge einfach in den Rahmen gesetzt werden. In Schleswig ist ein AfD-Kommunalpolitiker niedergestochen worden. Hier hat es ja erst nachdem die alternative Szene darüber berichtet hat, auch im Mainstream Berichte gegeben. Und es geht um den AfD-Politiker Bernd Lund. Er soll von einer Clan-Familie mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden sein. Ein schleswig-holsteinischer AfD-Kommunalpolitiker soll nach Angaben der Partei vor seiner Haustür von Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden sein. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Flensburg um einen Iraker. Ja, das ist natürlich ein Einzelfall. Das ist eigentlich gar nicht anders zu sehen. Ihr merkt auch hier die Diskrepanz, die uns da jeden Tag ja, zum Verdauen präsentiert wird. So, ein weiterer Einzelfall eventuell. Polizei holt sich Schützen des Clan-Rocker-Kriegs. SEK sprengt Türen auf. Einzelmeldungen, wie gesagt. Und wo wir gerade vorher noch bei der AfD waren, warum haben so viele den Schrecken vor der AfD verloren? Schockierende Zahlen. Ja, was ist los? AfD mit 17% auf höchsten Stand seit 5 Jahren. Ja, schockierende Zahlen sind es natürlich. Und an was das wohl liegen mag? Fällt mir eigentlich auch, nee, spontan eigentlich überhaupt nichts ein dazu. Nee. Da ist nichts. Unsere Regierung ist doch so, so super. Wie kann man die nicht mögen? So, wir haben hier eine Meldung aus Österreich. Innenminister bestätigt, Kriminalität in Asylunterkünften ist außer Kontrolle. Ja, natürlich ist dem in Deutschland nicht so. Und ja, auch unsere ja, beliebte Innenministerin Nancy Faeser ist da ganz meiner Meinung. Lage nicht schlimm genug für Grenzkontrollen, sehe ich ähnlich. wie gesagt, der ein oder andere Einzelfall, der uns da Tag für Tag serviert wird. Aber ansonsten ist doch alles super. Ja, besten Bundland aller Zeiten. Und ja, der nächste Fall. Jugendlicher, 17 festgenommen, Schulhoftote, wurde umgebracht. Ja, nach dem schrecklichen Fund einer toten jungen Frau auf dem Schulhof der Mariengrundschule in Recklinghausen ist es klar, es war ein Tötungsdelikt. Die Polizei nahm einen Jugendlichen unter dringendem Tatverdacht fest. Er soll die junge Frau erdrosselt haben. Ja, wir blicken auf einen Artikel von Reitschuster. Anscheinend gibt es Anweisungen an die Polizei, möglichst wenig Migranten zu kontrollieren. Ja, wieder eine Verschwörungstheorie, die Wahrheit. Die wahr wird, wie es hier heißt. Und ja, böse Zungen wittern hier ganz langsam eine gewisse Systematik. Hier ist es zur Abschiebung von Straftätern. Das Ministerium ist ahnungslos. Auch das nicht die ganz große Überraschung. Und ja, hier ist es dann noch. Die Union nennt leichtere Einbürgerungen falsche Signale in die Welt. Die Union, die 2015, 2016, 17, 18 und so weiter nicht an der Macht war und nicht ja diese ganze Bewegung hier, die wir heute noch betrachten dürfen, eingeleitet hat. Die CDU versucht mal wieder vergessen zu machen, dass man selbst federführend war, und ja, böse Zungen behaupten sogar, die Ampel war das Beste, was der CDU jeweils passieren konnte. Nun gut. So, ja, eine Feststellung aus Deutschland im Jahr 2023. Nein, sie ist 2016, Entschuldigung. Ab und zu rutscht mir einer rein. Flüchtlinge erhalten Essen für 16 Euro, Hartz-IV-Empfänger für 4,72 Euro. Ich tippe mal darauf, dass sich daran nicht allzu viel verändert hat seit 2016. Und er zurück in der Gegenwart, nachdem sie Polizisten als braunen Dreck bezeichnete Polizeidozentin gefeuert. Die türkischstämmige Polizeidozentin Bahar Aslan sorgte vergangene Woche für Furore, als sie in einem Tweet Polizisten als braunen Dreck bezeichnete. Auch das lasse ich einfach mal so stehen. Und ja, wir schauen jetzt auf die wahren Verschwörer. Verschwörungstheoretiker müsste es natürlich heißen, die einzige Gefahr, die weiterhin für Deutschland besteht. Prozesse gegen Bhakti und andere. Jetzt kommen die Querdenker-Idole vor Gericht. Wir sprechen von Bhakti. Wir sprechen von Richter Detmar aus Weimar damals. Und ja, Bodo Schiffmann, Ballweg und so weiter und so fort. Ja, die Helden in Anführungszeichen der Corona-Pandemie. Über einen Bhakti kann man das tatsächlich, glaube ich, so sagen. Sie müssen nun vor den Kadi. Und ja, da werde ich später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Zuerst, ja, ganz wichtige Meldung natürlich, 3 weitere Mitstreiter der von Reichsbürgergruppe wurden festgenommen. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat 3 weitere mutmaßliche Reichsbürger festnehmen lassen. Einer davon sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die festgenommen sollen Mitstreiter der im Dezember aufgeflogenen Gruppe um Heinrich Prinz Reuß sein. Ja, alles wunderbar. Wir sehen, dass alles, was getan werden kann, auch getan wird, um den Eindruck zu vermitteln, dass hier ja die beste Bundesrepublik aller Deutschland, aller Zeiten, beste Bundesrepublik aller Zeiten. Oje, oje. Ständig quasi angegriffen wird. Der Anschlag vor wenigen Tagen in Ratingen wird ebenfalls natürlich Reichsbürgern bzw. reichsbürgernahen Kräften in die Schuhe geschoben. Wir blicken diesbezüglich kurz in die Vereinigten Staaten, wo es ebenfalls ja gewisse Angriffe auf die Demokratie natürlich gibt. Und ja, ein Déjà-vu für den einen oder anderen, eine Rauchsäule vor dem Pentagon. Fake-Foto von Pentagon-Explosion sorgt für Wirbel. Hier könnten ganz, ganz böse Zungen behaupten, dass genau diese Überschrift ja das große Thema 9-11 gewesen ist. Wäre aber schon, ja, fast schon eine gehässige Aussage. Nein, hier erleben wir eine künstliche Intelligenz, die sich mal wieder einen Spaß erlaubt hat. Und Ja, kurzzeitig sind sogar die Aktienmärkte gefallen, weil man hier tatsächlich einen Angriff auf das Pentagon, ja, erwartet hat. Wie gesagt, Fake-Foto von Pentagon-Explosion sorgt für Wirbel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier 22 Jahre später. Nun gut, dann ja, der nächste Angriff. In diesem Fall in Washington D.C. Erneut in Washington D.C. Pentagon, ja auch in Washington, also ja, in der Nähe. Und hier wurde sogar eine Nazi-Fahne entdeckt. Und was ist passiert? Ein Umzugswagen, U-Haul-Truck, ist absichtlich in die Absperrung in der Nähe des Weißen Hauses gefahren. Und natürlich ein White Supremacist kann nicht anders sein. Und ja, das sieht im Jahr 2023 so aus. Und heißt Zahi Warsit Kandula, ein Mann aus Missouri, der U-Haul oder als dieser U-Haul-Fahrer identifiziert wurde, der ins Weiße Haus oder vor das Weiße Haus gefahren ist. Ja, lasse ich auch so stehen. So, und wo wir gerade bei gewissen Symboliken sind, was soll eine solche Meldung? Nazi-U-Boot vor Argentinien, Wrackteile entdeckt, floh Adolf Hitler in diesem Boot aus Deutschland, wie Adolf Hitler ist im Führerbunker gestorben. Alles andere wäre erneut eine krude, krude Theorie. Und ja, also absolut geschmacklos, meines Erachtens. Und ja, zurück in die Vereinigten Staaten. Irgendwas geht vor sich. Eventuell möchte man ja ein neues Event kreieren. 60.000 Pfund von explosiven Chemikalien wurden ja jetzt mal eben verloren, während diese Chemikalien per Zug von Wyoming nach Kalifornien transportiert wurde. Da geht es, glaube ich, um Nitrat, irgendwas, Ammoniumnitrat, ja. Nun gut, und wo wir gerade bei gewissen Anschlägen noch waren, Elon Musk glaubt, dass es ja schon komisch ist, dass man nichts bis, oder eigentlich so gut wie nichts, über die Anschläge in Las Vegas im Jahr 2017 wissen. Hochinteressante Zeit, hochinteressante Geschehnisse, die wir da betrachten konnten damals. Ganz zufällig war ja da auch Mohammed bin Salman zugegen, der da eventuell von Kräften unter Donald Trump mehr oder weniger gerettet worden ist. Auch das natürlich durchaus diskutabel. So, jetzt haben wir uns ein bisschen verlaufen und blicken auf gewisse Fragen zur Wahl in den Vereinigten Staaten. Wunderschöne Meldung. Also, der CEO von Dominion, wir erinnern uns, sagt voraus, dass sein Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell von Dominion wohl ja ultimativ in Richtung Null gehen wird, weil die Lügen über die Wahl 2020 absolut geschäftsschädigend waren. Und ja, auch hier ähnlich, wie wir das vorher schon gesehen haben, sind mal wieder die anderen schuld. Wunderbar. So, wir bleiben bei den US-Wahlen 2024 in diesem Fall. Beamte oder Offizielle in Europa bereiten sich leise auf eine mögliche Biden-Niederlage bei der nächsten Wahl vor. Ist unwahrscheinlich, ja, aber vielleicht könnte er dann doch, wer auch immer, gegen wen auch immer, verlieren. Und ja, für viele ist ja Ron DeSantis der Man. Er macht jetzt auch mit Elon Musk irgendwie eine Wahlshow, habe ich noch jetzt kurz vor der Sendung gesehen. Egal. Und ja, er greift Trump an. Trump hat gegen Biden keine Chance. Ja, wir werden sehen, wer zur nächsten Wahl antreten darf, wenn dieses ganze Corporation-Gebilde denn überhaupt noch so eine Zukunft hat. Der ein oder andere behauptet ja weiterhin standhaft, dass viele, viele Dinge schon in trockenen Tüchern sind. Spannend wird, wie das Ganze aufgelöst werden kann. Die Erreichung der Schuldenobergrenze könnte da ja ein Ereignis werden. Denn was passiert, wenn eine Firma tatsächlich pleite geht? Offiziell. Nun gut, auch das wird sich zeigen. Wir blicken auf einen weiteren Präsidentschaftskandidaten, in diesem Fall der Demokraten, Robert Kennedy Jr. Er hat sich zum Durham-Bericht geäußert. Dieser Bericht ist alarmierend. Wir haben 50 Top-Level-CIA-Agenten, die beschlossen haben, zusammenzuarbeiten. Und das Ganze in einem Projekt, in dem es darum ging, die Wahl zu fälschen. Und das Ganze haben wir inzwischen schwarz auf weiß. Also, die Indizien sind alle da. Und auch hier alles nur noch eine Frage der Zeit. Ich weiß das, sage ich schon seit ein paar Jahren. Aber ja, ich habe das Buch nicht geschrieben. So, da haben wir ihn, Donald Trump nochmal. Die Mehrheit der Amerikaner akzeptiert nun, dass die Russian Collusion, also die Vorwürfe gegen Trump, hier mit Russland zusammengearbeitet haben und das Deal ist je Hoaxes waren, also mehr oder weniger Fälschungen. Das wurde den Amerikanern ja durch den letzte Woche veröffentlichten Durham-Report nun aufs Butterbrot geschmiert. Und ja, viel direkter als New York Post kann man es eigentlich gar nicht mehr ausdrücken. Der tiefe Staat hat Donald Trump in den Rücken gestochen während der Wahl 2016. Ja, ist ja fast eine Dolchstoßlegende, die uns da präsentiert wird. Ja, aber ich denke, so kann man die Geschehnisse durchaus zusammenfassen. Auch in Europa ist es inzwischen angekommen. Die Basler Zeitung titelt zum Bericht zur US-Präsidentenwahl 2016. FBI beschützte Clinton und stürzte sich auf Trump. Der diese Woche veröffentlichte Durham-Report leuchtet den Russiagate-Politskandal aus, lässt aber auch die Drahtzieher unbehelligt. Ja, peu à peu, ich denke, das Ganze kann nur noch auf eine Art und Weise juristisch gelöst werden, da wir gesehen haben, wie die Gerichte auch in den Vereinigten Staaten in diesen Tagen noch funktionieren. So, hier haben wir sie. Republikaner deuten an, dass es erneut Ermittlungen gegen Hillary Clinton wegen diesen Geschehnissen im Jahr 2016 geben könnte. Und ja, Hillary Clinton hat sich ebenfalls geäußert. Eventuell versucht sie, solche Ermittlungen durch eine eigene Präsidentschaftskandidatur zu verhindern. Deutet an, dass das Alter von Joe Biden durchaus ein Thema ist, wenn er 2024 wieder antreten möchte. So, ein Blick auf Obama. Er hat es gewusst und war direkt involviert. Er hat alle Geheimnisagenturen in die Trump-Russia-Lüge involviert. Ja, wusste allerdings bereits im August 2016, dass das Ganze eine Lüge war. Und hier erneut John Durham, der irgendwie nicht ganz den Rundumschlag gewagt hat. Der britische Geheimdienst hat nun Skepsis geäußert, wenn es um das Verhalten des FBIs geht. Und ja, man denkt darüber nach, ob man nicht vielleicht die Zusammenarbeit mit den Amerikanern kündigen möchte. McCarthy. Ja, McCarthy hat gesagt, dass er erwartet, dass hier gewisse Dinge rausgegeben werden. Hier die Antwort des FBI daraus. Das FBI hat erneut hier abgelehnt, Dokumente herauszugeben, die belegen würden, dass Joe Biden hier in diesem Bestechungsgeld, in dieser Bestechungsgeldaffäre eben durchaus tiefer drinsteckt, als man das zugeben möchte. Da gab es ja die Whistleblower, die sich da vor wenigen Tagen geäußert haben über die Zahlungen eines Ausländers an die Familie Biden. Ja, und dazu ein Tweet von Marjorie Taylor Greene. Es ist Montag, der 22. Mai. Und ja, das wäre ein großartiger Tag hier, um Joe Biden des Amtes zu entheben. Riesenstimmung momentan in den Vereinigten Staaten. Und ja, allen voran ist natürlich der Schuldenstreit ein großes, großes Thema. Auch das ist inzwischen wirklich prominent in Deutschland auch angekommen. Was passiert, wenn die USA in die Zahlungsunfähigkeit rutschen? Das ist eine große, große Frage. Böse Zungen behaupten ja sogar, dass die Demokraten absichtlich oder die Biden-Administration absichtlich hier keine erfolgreichen Verhandlungen abschließen möchten, um ja irgendwie noch aus dieser ganzen Misere herauszukommen. Aber auch das wird ihnen nicht entsprechend gelingen. So, man schickt gewisse Warnungen raus. Das Weiße Haus warnt nun vor einem Crash in den Märkten der Vereinigten Staaten. 45% soll es runtergehen, wenn das Land es eben nicht schafft, hier die Schuldenobergrenze zu erhöhen. Ja, es geht allerdings direkt in diese Richtung weiter. Keine Einigung im US-Schuldenstreit. Treffen von Biden und McCarthy. Und ja, die US-Demokraten werfen den Republikanern vor, einen Zahlungsausfall zu provozieren. Andersrum könnte man das ebenso sagen. Wird sehr, sehr spannend. Hier eben noch bis zum 1. Juni. Es kommt darauf an, wie weit wir da in unserem Theaterstück sind, ob der finale Akt angebrochen werden darf. Eventuell ziehen sie es nochmal ein Jahr raus. Wir werden sehen, wie gesagt. Spannend. Ja, hier heißt es dann, die Streitigkeiten über die Schuldenobergrenze sind nicht neu, aber diesmal sind es durchgedrehte Republikaner, die bereit sind, die Wirtschaft kaputt zu machen, als wenn das die letzten 2 Jahre nicht schon geschafft wurde. Auch in den Vereinigten Staaten. Ja, Biden hat natürlich mit dem Ganzen nichts zu tun. Er von jeder Schuld freizusprechen, wenn die USA hier in Pleite gehen. Ja, er hat seinen Part erfüllt. Da sind wir uns alle einig. Er hat wirklich einen guten Job hingelegt, ich denke. Ja, muss man so sagen. So, Paul Craig Roberts wird hier zitiert. Die Vereinigten Staaten wurden von ihrer regierenden Elite zerstört. Auch das lasse ich einfach mal so stehen. Und ja, wir hatten schon einige Whistleblower heute dabei. Ein zweiter IRS-Whistleblower kommt nun nach vorn, um über gewisse Dinge zu sprechen. Das erste IRS-Ermittlungsteam gegen Hunter Biden wurde ja entfernt, ich sag's mal so. So, dann haben wir ja noch diese Geschichte. Der nächste, Jeffrey Epstein. Und ja, welche Überraschung, Bill Gates. Und hier heißt es, Jeffrey Epstein hat wohl Bill Gates bedroht. Der Mitbegründer von Microsoft hatte wohl eine Affäre mit einer russischen Bridge-Spielerin. Der eine oder andere ist der Meinung, dass diese junge Dame minderjährig war. Meinen Recherchen zufolge war sie Anfang 20, aber ja, ganz so weit geht man da wahrscheinlich auch nicht. Wir werden sehen. Wir sehen hier Bill Gates, der überhaupt nichts mit Corona und gewissen Dingen dort zu tun hat, nun in einer ganz anderen Geschichte, in die Medienöffentlichkeit gedrängt wird. Affäre mit junger Russin, es ist auch in Deutschland bekannt geworden. Jeffrey Epstein soll Bill Gates erpresst haben. Ja, Topf. Und ja, und hier haben wir noch einen Boom. Wieder Elon Musk. Hier heißt es laut The Age in Patriot. Elon Musk fordert die Offenlegung der kompletten Kundenliste von Jeffrey Epstein. Schauen wir mal, wie lange das noch dauern darf. Ja, und nächste große Geschichte, aus der sich einiges entwickeln kann, potenziell zumindest. Hinweis aus Deutschland für den Ermittler im Fall Maddie zu einem Stausee. Ja, auch da kann man erwarten, dass ja, der Weg hier in eine ganz, ganz gewisse Richtung geht. So, dann haben wir nochmal einen Themenwechsel. Es scheint sich das ein oder andere zu tun. Und wir haben die ein oder andere Meldung dabei, die durchaus in eine gewisse Richtung geht. Ich sag's mal so. US-Senatoren wurden nun Satellitentelefone in Vorbereitung auf ein disruptives Ereignis ausgehändigt. Tja, was das wohl sein könnte. Und ähnliche Meldung bekommen wir aus Nordrhein-Westfalen. Dort kauft man 104 Satellitentelefone für einen möglichen Blackout. Ja, schauen wir mal an. Wo wir gerade bei Blackout sind. Instagram. Weltweite Störung bei Instagram. Grund noch unklar. Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, wurde nun mit einer Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro belangt, da man Nutzer von Daten von EU-Nutzern in die USA transferiert hat. Ja, wird ihm nicht schmecken, dem guten Mark. So, Montana wird der erste US-Staat, der vollständig TikTok verbietet. Und ja, die Medienfirma von Donald Trump, die Mutterfirma von Truth Social, hat nun die Washington Post auf 3,78 Milliarden US-Dollar verklagt. Ja, auch das dürfte lustig werden könnte. So, dann haben wir noch die künstliche Intelligenz, Tod durch künstliche Intelligenz. Ja, Riesengeschichte. Mal sehen, wie das Ganze auswirken wird. Es geht um eine Etablierung einer neuen Story, einer neuen Weltordnung sozusagen. Das Alte muss verschwinden und eine sehr symbolische Meldung, die da aus den Philippinen diesmal ein Feuer zerstört, das ein historisches Postgebäude auf den Philippinen. Habe ich leider kein anderes Bild jetzt hier. Man fragt sich, wer dieses Gebäude damals gebaut hat, aber ja, die Engländer oder Spanier wahrscheinlich. Hier gibt es nichts zu sehen. Genauso wenig hier, älteste Baupläne der Menschheit entdeckt, 7.000 bis 8.000 Jahre alte Ritzzeichnungen zeigen mysteriöse Megastrukturen in der Wüste. Ja, Fragen über Fragen, über gewisse geschichtliche Aspekte. Kölner Archäologen finden Computerteil aus dem Mittelalter. Ja, alles gut. Wie gesagt, gibt es nichts zu sehen. Genauso wenig wie hier. Mit riesigen Drachen gingen die Steinzeitleute auf die Jagd. Wir, wenn, wüssten. Ja. So, dann haben wir zum Schluss noch ein paar Meldungen. Ja, ein neues Gesetz eingebracht im US-Senat würde eine Bundesagentur in den Vereinigten Staaten natürlich bilden, das zur Aufgabe hätte, hier die Amerikaner für Desinformation und Hassrede zur Verantwortung zu ziehen. Ein sogenanntes Wahrheitsministerium. Dann wohl in Großbritannien bei der BBC geht man einen ähnlichen Weg und hat nun BBC Verify ins Leben gerufen, um hier die wachsende Bedrohung der Desinformation zu bekämpfen und Vertrauen zu schaffen. Ja, das Ganze natürlich durch Transparenz, immer wieder die gleichen Schlagwörter. Wir wissen, um was es geht. Ja, und die FDA hat dazu aufgerufen, das Verbreiten von Desinformationen zu unterstützen, hat in so einem kleineren Nebensatz angekündigt, ja, dass das Internet diese Woche noch ausfallen wird. Auch da sind wir gespannt, aber ich habe ja eh frei. Also würde es eigentlich auch ganz gut passen. So, der nächste, also wir wissen es ja schon seit längerem, aber nun hat er es ganz klar gemacht. Video von Robbie Williams geht viral. Wir leben in einer postfaktischen Welt. Ja, wir leben in einer postfaktischen Welt, in der du den Medien nicht glauben kannst, in der du Big Pharma nicht glauben kannst, in der du Politiker nicht glauben kannst, in der du nicht glauben kannst, was du isst, in der du dir selbst nicht glauben kannst. Wissen Sie, wenn es hier eine Zeit seit unserer Existenz gab, in der dieses ganze Imperium fallen könnte, dann jetzt. Danke, Robbie. Ja. Immer wieder schön, wenn es dann doch noch den einen oder anderen gibt. Nichtsdestotrotz muss man auch natürlich hier gegen die Verschwörungstheorie und Desinformation vorgehen. Und Gott sei Dank gibt es da junge, findige Köpfe, die eine Software gegen Verschwörungstheorien entwickelt haben. Schüler aus NRW gewinnen bei Jugend forscht. Ja. Vorwärts, immer rückwärts, nimmer. Und ja, zum Schluss bleiben wir noch bei einem der prominentesten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Der Protest gegen Suche Bagdi vor dem Amtsgericht Plön. Der Richter hat bereits im Vorfeld an der Strafbarkeit gezweifelt. Und ja, dann war es tatsächlich soweit. Das Urteil wurde gesprochen. Professor Bagdi wurde freigesprochen. Ja. Hier ist es dann noch von Stefan Homburg. Er war zwar nicht nur unschuldig, sondern hat sich mit frühzeitigen Warnungen vor Kita und Schulschließungen, Lockdowns und experimentellen Impfstoffen große Verdienste erworben. Seine ordensbehängten Pharmagegner lagen erneut falsch. Und ja, schließen möchte ich für heute mit ja, Worten von Professor Barclay selbst. Seine ersten Worte live aus dem Amtsgericht. Ich bin wahrscheinlich der entspannteste von allen und ja, ohne mich das selbst zu loben, ich sehe das bei mir irgendwie ähnlich. In diesem Sinne, alles, alles Liebe an alle da draußen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, wie gesagt, ich werde mal jetzt ein paar Tage frei nehmen. Ist wirklich notwendig, glaubt's was. Ich denke, die allermeisten können das nachvollziehen. Mal, da gibt's doch so einen Ausdruck sogar. Also, einfach mal offline. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes bin ich dann wirklich draußen. Ja, wir sehen uns, hören uns wieder. Nächste Woche bin ich dann wieder frisch für euch da. Ich hoffe, wie gesagt, die Welt geht ohne mich nicht unter, dreht oder was auch immer sich so tut, sich weiter. Und ja, wird trotz allem äußerst spannend und ja, man kann da eine größere Sendung, eventuell sogar ein Epos, dann zu Beginn der nächsten Woche von mir erwarten. Bis dahin, seid lieb zu euren Nachbarn, lasst euch nicht verarschen. Und ja, bleibt ähnlich wie Professor Bhakti. Ganz einfach, entspannt. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Der Sunny ist draußen.